Die Entdeckung. Im Schutz der Morgendämmerung schleichen zwei korpulente Gestalten durch das Stadttor von Delhi. Hastig entledigen sich die beiden Männer ihrer schwarzen Soutanen. Bunte Überröcke und eng gewickelte Pyjamahosen kommen darunter zum Vorschein. Sie binden sich Turbane um den Kopf und mischen sich unauffällig unter eine Gruppe Hindu-Pilger. Jetzt unterscheiden sie sich kaum mehr von ihren indischen Mitreisenden. Bis auf ihre europäischen Gesichtszüge und den hellen Teint. Es ist Anfang 1624 und Jesuitenpater Antonio de Andrade und der Laienbruder Manuel Marquez verfolgen einen waghalsigen Plan. Als erste Europäer wollen sie über den Himalaya in das unbekannte Tibet vordringen, um dort Brüder im Geiste zu finden. Die Geschichte von dem Jesuitenpater Antonio de Andrade, der als erster Europäer den Himalaya überschritt, ist wenig bekannt. Dafür ist sie umso typischer. Tibet ist schon damals ein kaum zugängliches Sehnsuchtsziel. Denn unter den Jesuiten, die ihre Mission über Indien bis in den fernen Osten ausdehnen, kursieren zu jener Zeit Gerüchte, denen zufolge auf dem Dach der Welt Christen leben. Und gleichzeitig ist über das Land zu dieser Zeit fast nichts bekannt. Rabbiner und Franziskanermönche, die Persien und Zentralasien bereisten, haben erste Informationen über die Region geliefert, aber nur aus zweiter Hand. Und ob der Franziskaner Odorico da Pordenone auf seiner Asienreise in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Tibet oder gar dessen Hauptstadt Lhasa erreichte, ist bis heute umstritten. Dafür sind immer wieder Berichte über nestorianische Christen, die im 5. Jahrhundert in vielen zentralasiatischen Ländern Gemeinden gründeten, in den Westen gelangt. Seit Jahrhunderten wird auch kolportiert, der legendäre Priesterkönig Johannes, ein christlicher Herrscher in Ostasien, habe sich mit seiner Gemeinde in die Berge Zentralasiens zurückgezogen. Aber seit die Jesuiten im 16. Jahrhundert ihre Mission in Indien errichtet haben, wird die Informationslage zu Tibet langsam dichter. Jetzt berichten muslimische Kaufleute und hinduistische Asketen den Missionaren von einem rätselhaften Land jenseits der Berge, das voller Bischöfe und Kirchen sei. Im Handelsstützpunkt Goa beschreiben sie den Padres Gottesdienste, bei denen das Brot gebrochen werde. Sie erzählen von Mönchen, die in Klöstern lebten. Und so wird Tibet für Antonio de Andrade bald nach seiner Ankunft in Indien zu einem missionarischen Sehnsuchtsziel. Zur fixen Antwort auf den Sendungsauftrag der Gesellschaft Jesu. Zu einer Region, die er für wertvoller hält als das gelobte Land. Auf ihrem wochenlangen Marsch auf das tibetische Plateau kämpfen sich die beiden Entdecker, viel zu früh im Jahr, in der indischen Grenzregion durch meterhohe Schneeberge. Sie vermuten, dass ihre Atemnot in den höheren Lagen des Himalaya von giftiger Luft herrühre, die aus der Erde steige. Schließlich erreichen sie den Hauptkamm des Gebirgszugs, durchqueren ausgezehrt die Hochwüste Westtibets und erreichen den Ort Zaparang. Die Festung thront auf einem pyramidenförmigen Felsen am Ende eines langen, schmalen Felsvorsprungs. Tunnel und Höhlen sind in den Fels gehauen. Zu ihren Füßen liegt das Dorf, in dem das einfache Volk lebt. Zaparang ist die Hauptstadt des alten Königreichs Guge, durch das der obere Sutlej fließt. Es liegt in der heutigen Präfektur Ngari, nahe der Grenze zu Ladakh. Zwar ist das Gebiet zu jener Zeit alles andere als das Zentrum der tibetischen Zivilisation, das sich schon lange weiter im Osten befindet. Das hat auch mit dem Klima zu tun. Immer trockener wird besonders Westtibet zu jener Zeit. Aber es ist eine wichtige Kulturregion. Der Herrscher empfängt sie zunächst freundlich. Und Padre Andrade entdeckt bei diesem, wie auch bei seinen folgenden Aufenthalten, viele Ähnlichkeiten zwischen der Religion der Tibeter und dem Katholizismus. Er schreibt: Die Lambas, Lamas, sind die Priester, viele und in großer Zahl. Einige leben in Gemeinschaft wie unsere Ordensleute, andere in ihren Privathäusern, wie die Geistlichen unter uns. Aber sie alle bekennen sich zur Armut und verdienen Almosen. Das sind sehr gute Menschen. Sie heiraten nicht. Sie verbringen den größten Teil des Tages mit Beten Und zumindest tun sie es morgens, 2 Stunden lang, und nachmittags ebenso lange. Es hat Gebetshäuser wie unsere Kirchen, aber sehr sauber, bemalte Decken und Wände. Die Bilder sind aus Gold, und das, was wir in Chabarang sehen, eine sitzende Statue mit geschmückten Händen, es stellte eine Frau dar, von der man sagt, sie sei die Mutter Gottes. Und so erkennen sie das Geheimnis der Menschwerdung, indem sie sagen, dass der Sohn Gottes Mensch geworden sei. Es gibt auch das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit, das sehr deutlich ist. Und sie sagen, dass Gott dreieinig und eins ist. Vieles, was Andrade notiert, klingt rückblickend, vorsichtig ausgedrückt, hineininterpretiert. Ein an die Wand gemaltes Kreuz mit alten Inschriften etwa ähnelt für ihn dem christlichen Symbol, obgleich der vertikale Balken nicht so lang war wie bei uns. Andrades Einsichten sind einerseits großzügige Auslegungen, um die Bekehrung der Heiden zu erleichtern. Andererseits erscheint ihm die Religion der Tibeter zunächst wie eine degenerierte Form des Christentums, das Überbleibsel einer früheren Evangelisierung. Er weicht nicht von der Ansicht ab, dass sie einst Christen gewesen seien. Sie sagen dasselbe wie wir, jedoch vermischt mit vielen Fehlern. Nach weniger als einem Monat in Chabarang reist Andrade bereits wieder ab, um vom Oberen in Goa die formelle Erlaubnis für die Mission einzuholen und um sich um Geld und andere Missionare zu kümmern, die ihn im kommenden Jahr zurück nach Tibet begleiten sollten. Zurück in Guge nimmt er das Angebot des Königs an, eine Kirche und eine Residenz für die Padres zu errichten. Zunächst berichtet er von angeblichen missionarischen Erfolgen. Deshalb werden in den Folgejahren immer wieder Jesuitenbrüder aus der portugiesischen Kolonie Goa über die eisigen Himalaya-Pässe nach Tibet geschickt. Doch entgegen der Darstellung des Missionschefs an seine Oberen in Goa und Rom können sie nicht mehr als ein gutes Dutzend Einheimische bekehren. Das Unternehmen scheitert nach nur 6 Jahren. Zwar werden die Berichte Andrades, übersetzt in mehrere Sprachen, ein Bestseller und lösen einen ersten Tibet-Hype in Europa aus. Doch er selbst gerät bald in Vergessenheit. Bekannter sind dagegen die Berichte anderer europäischer Missionare in Tibet. Etwa die der Jesuiten Johannes Grüber aus Österreich und Albert d'Orville aus Belgien, die 1661 mit einem kaiserlichen Pass von Peking über Lhasa nach Agra in Nordindien reisen. Berühmtheit erlangt aber vor allem der italienische Jesuit Ippolito Desideri, der 1716 Lhasa erreicht. Desideri gilt als der erste Tibetologe und der erste Europäer, der sowohl klassisches als auch modernes Tibetisch studierte. Den katholischen Missionaren wird zunächst gestattet, in Lhasa eine Kirche zu bauen. Sie verfassen Verteidigungsschriften für ihren Glauben auf Tibetisch. Doch bald erhebt sich der Widerstand der tibetischen Geistlichen. 1745 werden sie schließlich aus Tibet vertrieben. Das Land verschließt sich wieder. Das gilt auch für den Handel. Die geschäftstüchtigen Briten lassen sich davon allerdings nicht beirren. Trotz der Warnungen des Panchen Lama und der Qing-Regierung, die den Außenhandel streng überwachen, streckt die britische Ostindien-Kompanie bereits 1774 ihre Fühler nach dem Himalaya aus und entsendet mit kommerziellem Interesse ihren Entdecker auf das Dach der Welt. Warren Hastings, Generalgouverneur der britischen Ostindien-Kompanie, beauftragt den schottischen Adligen George Bogle, im weitgehend unbekannten Gebiet jenseits der nördlichen Grenzen Bengalens die Möglichkeiten für den Handel auszuloten. Am 13. Mai 1774 schreibt Hastings an Bogle: »Ich wünsche, dass Sie nach Lhasa weiterreisen. Das Ziel Ihrer Mission besteht darin, gegenseitige und gleichberechtigte Handelsbeziehungen zwischen den Einwohnern von Bhutan, Tibet und Bengalen zu eröffnen. Und Sie werden sich dabei leiten lassen. Sie entscheiden nach eigenem Ermessen, welche Verhandlungsmethoden diesem Zweck am ehesten dienen. Sie werden Muster mitnehmen, um die Handelsartikel, die aus diesem Land verschickt werden, zu testen. Und Sie werden sich gewissenhaft informieren über die durch den Verkehr mit anderen Ländern eingeführten Erzeugnisse, Produktionen und Waren, die in Bhutan beschafft werden sollen. Folgendes wird ebenfalls Gegenstand Ihrer Untersuchung sein. Die Beschaffenheit der Straßen zwischen den Grenzen von Bengalen und Lhasa und dem dazwischenliegenden Land. Die Kommunikation zwischen Lhasa und den Nachbarländern, ihre Regierung, Einnahmen und Sitten. Die Dauer Ihres Aufenthalts muss Ihrem Ermessen überlassen werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie lange genug bleiben, um die Ziele Ihrer Delegation zu erfüllen und sich eine vollständige Kenntnis des Landes und der Punkte zu verschaffen, auf die sich Ihr Auftrag bezieht. Boggle nutzt die Gunst der Stunde, um in das schwer zugängliche Land zu kommen. Die herrschenden Spannungen zwischen dem Panchen Lama und dem Regenten des 7. Dalai Lama erleichtern es ihm, über Bhutan nach Tibet einzureisen. In Shigatse empfängt ihn der Panchen Lama in seiner Residenz im Kloster Tashinlumpu. Boggle soll es auch gewesen sein, der die ersten Kartoffeln nach Tibet einführte. Nach 1792 schließt Tibet unter Einfluss der Qing seine Grenzen für Europäer noch einmal gründlicher. Nur eine Handvoll Westler erreichen in den folgenden Jahrzehnten das Land. Einige weitere bereisen vor allem die weiterhin zugänglichen Randgebiete. Zum Beispiel der Ungar Sándor Kolösi Csoma. Geboren in Siebenbürgen, studiert er zunächst orientalische Sprachen in Göttingen, bevor er 1920 nach Asien aufbricht, wo er den Ursprung der Magyaren vermutete. Lange hält er sich in dem Kloster Puktal in Sanskar auf. Als wir den Ort in den 90ern das erste Mal besuchten, kam er uns ausgesprochen rau vor und vor allem armselig. Das Kloster klebte hoch über dem Zalab-Fluss im Fels, ein entlegener Ort, viele Tagesreisen zu Fuß von Ladakh oder Kulu, gar nicht so viel anders als zu Zeiten von Choma, vermuteten wir. Die Gänge und Räume waren in den Felsen gemauert, wie die sprichwörtlichen Bienenwaben. Höhlen und Klauen mit wackeligen Stiegen verbunden. Die Mönche waren freundlich, aber dürftig gekleidet. Und das Essen, serviert aus einem riesigen verrußten Topf in der zentralen Küche und verspeist in der Frühlingssonne auf dem wie über dem Fluss schwebenden Innenhof, war so einfach wie schwer bekömmlich. Anders als wir bleibt Choma viele Monate in Puktal. Er studiert Tibetisch und den Buddhismus. Als erster Europäer erhält der gelehrige Ungar schließlich vom 11. Dalai Lama eine Einladung nach Lhasa. Doch bevor er die Reise antreten kann, stirbt er in Darjeeling. Ende des 19. Jahrhunderts wächst besonders das Interesse der Briten an Tibet erneut. Doch der Zugang ist nicht leichter geworden. Weil die Qing die Region komplett für Ausländer geschlossen haben, beginnen die Engländer 1865 heimlich mit der Kartierung der Region. Immer wieder schicken sie als Pilger oder Händler getarnte indische Spione in das Hochland, die es unbemerkt von den Machthabern vermessen. Ziel ist es, Handelsbeziehungen mit Tibet aufzubauen. Um ihr Unternehmen zu verschleiern, entwickeln sie perfide Techniken. Das Quecksilber für ihre Thermometer verstecken die Spione im Boden von Schüsseln. Eine Gebetskette, die normalerweise aus 108 Perlen besteht, wird so modifiziert, dass sie nur noch 100 Perlen hat. Die heimlichen Vermesser im Auftrag der Krone lernen, alle 100 Schritte eine Perle zu bewegen und bestimmen so die zurückgelegte Entfernung. Entscheidend ist dabei, bei völlig unterschiedlichen Geländearten eine präzise Schrittlänge von 33 Zoll, etwa 0,84 Meter, zu halten. Die Inder halten die Geräte, die sie einsetzen, in Ehren. In Dehradun im Norden Indiens werden sie vom Survey of India, gegründet 1776 von der britischen Ostindien-Kompanie und heute die indische Behörde für Vermessungswesen, in einem nicht öffentlichen Museum verwahrt. Besonders beeindruckt hat mich bei einem Besuch dort die Gebetstrommel, in der die Spione als buddhistische Mönche verkleidet ihre Aufzeichnungen versteckten. Oft übersehen wird, dass die Agenten im Dienst der Krone eigentlich weniger Inder als Tibeter sind, auch wenn sie indische Namen tragen. Sie gehören zu den Bhotia, tibetischstämmigen Volksgruppen, die im indischen Himalaya siedeln. Das macht ihnen die verdeckte Ermittlung leicht. Ein berühmter Spion im Auftrag der Briten ist Nain Singh. Er ist auch einer der ersten indischen Entdecker, genannt Experten, die von den Briten mit der Erkundung des Himalaya und Zentralasiens beauftragt wurden. Singh stammt aus dem Johar-Tal in Kumaon. Er lernt und bereist mehrere Orte in West-Tibet, bevor er sich 1856 zunächst einem deutschen Forschungsteam anschließt. Er begleitet eine Expedition der Gebrüder Hermann, Adolf und Robert Schlagintweit nach Ladakh. Bei seiner ersten Reise nach Tibet erreicht Singh im Januar 1866 Lhasa. Mit Hilfe von kochendem Wasser, dessen Siedepunkt neben der Temperatur auch vom Druck abhängt, taxiert er die Höhe der Hauptstadt auf 3420 Meter. Nur 120 Meter unter dem tatsächlichen Niveau. 1877 wird Singh für seine großartigen Reisen und Vermessungen in Tibet und entlang des oberen Brahmaputra die Patrons-Medaille der Royal Geographic Society verliehen. Bald interessieren sich auch russische Forscher für die Region. In das Innere des Landes gelangen sie indes kaum. Ende des 19. Jahrhunderts reist der Entdecker Nikolai Przewalski in den Randgebieten Nord- und Ost-Tibets und beschreibt als erster Europäer unter anderem eine nach ihm benannte, heute stark bedrohte Pferderasse. Der britische Resident Arthur Douglas Carey ist in dieser Zeit in der nördlichen und westlichen Peripherie unterwegs. Der schottische Regierungsagent Andrew Dalglish baut als erster britischer Staatsbürger den Handel nördlich von Ladakh auf und wird schließlich von einem bankrotten afghanischen Kaufmann auf dem Karakorum-Pass ermordet. Eine Reihe französischer und belgischer Forscher dringt in dieser Epoche ebenfalls in die Region vor. Bekannter ist dagegen die Französin Alexandra David-Neel, auch weil sie als Frau unter all den männlichen Entdeckern heraussticht. Sie ist besonders viel im Osten und Norden Tibets unterwegs, getarnt auf ihrer spektakulärsten Reise als ein armes altes Mütterchen aus der tibetischen Provinz, begleitet von einem jungen Einheimischen namens Yongden. Ihre Berichte sind spannend und authentisch. Sie liefern einen tiefen Einblick in die tibetische Kultur, sowohl der Nomaden als auch der Bauern. Und in die Geografie des östlichen Tibets. Sie beleuchten die herrschaftlichen Strukturen ebenso wie die Grenzen der Macht, ob der Chinesen oder von Lhasa, in diesen Gegenden. Wie so viele wird David Neel ursprünglich vom Spiritualismus nach Tibet getrieben und von der Abenteuerlust. Schon als junge Frau reist sie von zu Hause aus, studiert in Paris vergleichende Religionswissenschaften, Sanskrit und Mandarin. Danach reist sie durch Ceylon und Indien, wo sie Mitglied der Theosophischen Gesellschaft wird. In Hanoi singt sie am Opernhaus und wird Theaterleiterin in Tunis, bevor sie sich ganz Asien zuwendet. Sie lebt im Kloster Kumbum in Amdo, studiert den Buddhismus und lernt schließlich den 13. Dalai Lama kennen. Zwischen 1921 und 1923 durchstreift sie die Wüste Gobi. Dann macht sie sich von Ost-Tibet auf nach Lhasa. Eine aufreibende Tour. Doch als die Frau, die Monate durch den Osten des Landes gewandert ist, schließlich getarnt mit einer unterwegs gefundenen Lammfellmütze, wie sie die Frauen aus Kham tragen, 1924 mit ihrem Begleiter Yongden die Hauptstadt erreicht, ist sie nur kurzfristig begeistert. Bald hat sie die Stadt satt. Aus einem interessanten Grund. Sie ist ihr zu international. Die Weltreisende ist enttäuscht vom Potala-Palast, der ganz im chinesischen Stil eingerichtet ist, aber nichts Besonderes zu bieten hat. Ähnliches gelte für die anderen Paläste und Klöster der Stadt. »Ich bin der Lama-Klöster über. Ich habe so viele gesehen«, notiert sie. Auch die Märkte der Hauptstadt hätten nichts Authentisches zu bieten, stattdessen hässliches importiertes Zeug aus Indien, England, Japan und ein paar europäischen Ländern. An den Ständen nichts als gewöhnliche Keramikwaren und geschmacklose Kattunstoffe. Schließlich schimpft sie regelrecht. »Ich war überhaupt nicht neugierig auf Lhasa. Ich bin hingegangen, weil die Stadt am Wege lag und weil es ein echt pariserischer Scherz gegenüber jenen war, die es mir verbieten wollten.« Besonders interessant ist ebenso Sven Hedin. Auch er allerdings einer jener Reisenden, der kaum je nach Zentraltibet selbst vorgedrungen ist. Vier Expeditionen führen den Forscher nach Zentralasien. Er entdeckt die Quellen der großen asiatischen Flüsse Brahmaputra, Indus und Satlej. Immer wieder dringt er nach Nordtibet und auch nach Tibet selbst vor. Kurz nach der vorletzten Jahrtausendwende versucht er vergeblich, die für Europäer verbotene Stadt Lhasa zu erreichen. Danach forscht der Schwede unter anderem im westlichen Teil Tibets. Der Transhimalaya wird eine Zeit lang Hedin-Gebirge genannt. In Shigatse trifft er den 9. Panchen Lama. Hedin ist aber auch der erste Europäer, der den Berg Kailash erreicht, der den buddhistischen Tibetern wie den Anhängern des Bön-Glaubens und den Hindus heilig ist. Hedins Begeisterung für Geographie hat der Überlieferung nach früh begonnen. Bereits als Schuljunge soll er die ersten Landkarten angefertigt haben. Schon im Alter von 12 Jahren sah ich mein Ziel ziemlich deutlich vor mir, schreibt er später. Als 13-Jähriger soll er die Bücher der großen Afrikaforscher Henry Morton Stanley und David Livingstone verschlungen haben. Und als Adolf Erik Nordenskjöld, der als erster die Nordostpassage durchquert hat, in Stockholm mit Ehren empfangen wird, ist der 15-jährige Hedin dabei. Er will jetzt Polarforscher werden. Doch schon bald zieht es ihn ins Innere Asiens. Mit 20 tritt er in Baku eine Stelle als Hauslehrer für den Sohn eines schwedischen Ingenieurs an. Er lernt nach Deutsch auch Tatarisch, Persisch und Russisch und verwendet sein Gehalt von 300 Rubel, um zu Pferd durch Persien zu reiten. Hedin ist allerdings nicht nur dafür bekannt, dass sein weiteres Leben von da an oft ähnlich abenteuerlich verlaufen wird. Immerhin ist er bis in die 1930er Jahre mit Expeditionen in Zentralasien unterwegs, sondern auch für seine Verehrung der Nazis. Wiederholt trifft er Adolf Hitler und andere führende Nationalsozialisten. Nach seinen Reisen geht er auf Vortragstournee durch Nazi-Deutschland. Und dessen Machthaber sollen sich bald selbst für das Land interessieren, das es Ausländern so schwer macht, es zu betreten.